Was liest die da? Kurzgeschichten für zwischendurch. Der bunte Podcast mit ebenso bunten Kurzgeschichten. Genrefrei und authentisch. Gelesen von Silke Siegel.
Sprung ins Nichts von Susanne Bacon. Ich musste es nur glaubwürdig genug erscheinen lassen. Ich hatte keine Ahnung, dass ich einer der berüchtigsten und geheimnisvollsten Kriminellen der amerikanischen Geschichte werden würde. Weil ich ein Niemand war, war es so einfach. Weil ich ein Niemand war, wurde es möglich. Ich habe damit einen Jemand erschaffen, eine Legende. Aber niemand hat eine Ahnung, dass ich es bin. Erst neulich habe ich erfahren, dass man den Fall abgeschlossen hat. Man denkt wohl, dass ich, selbst wenn ich noch am Leben sein sollte, ohnehin bald sterben werde. Was ziemlich wahrscheinlich ist, obwohl ich mich noch ziemlich guter Gesundheit erfreue. Ich bin jetzt 90 und ich muss immer noch schmunzeln, wenn ich an den wilden Ritt denke, den ich damals 1971 unternahm. Alle dachten, sie wüssten, wie ich heiße. Alle dachten, der Name, unter dem sie mich heute kennen, sei echt. Wenn sie sich damit nicht mal ordentlich täuschten. Dasselbe, was meine Beschreibung angeht. Es ist umwerfend, wie man die Gedankengänge anderer manipulieren kann, wenn man sich nur an das hält, was sie gerne denken würden und was ihnen logisch erscheint, und sie somit die wahre zugrunde liegende Logik verwerfen lässt. Aber lassen Sie mich am Anfang beginnen, und vielleicht verstehen Sie mich besser, wenn ich am Ende meiner Erzählung angelangt bin. Meine Motivation, wer ich bin, und falls nicht, tja, zumindest hoffe ich, dass ich Ihnen wenigstens eine gute Geschichte erzählt habe. Ich war das jüngste von 5 Geschwistern, obendrein der einzige Junge. Damals war es eine große Sache, einen Sohn in der Familie zu haben, der sicherstellte, dass der Familienname weitergeführt wurde. Auf jeden Fall bedeutete es meinem Vater eine Menge. Er war Handelsreisender und meine Mutter arbeitete in der Frühstücks- und Mittagsschicht eines Diners in unserer Kleinstadt in West Washington. Sie tat das, um wegen des unzuverlässigen Einkommens einzuspringen, das mein Vater nach Hause brachte. Und damit sie meinen 4 älteren Schwestern nachmittags bei den Hausaufgaben helfen und den Erben verwöhnen konnte, wie mein Vater mich stolz nannte, wenn er mit mir gegenüber seinen Freunden angab. Wir galten als wohlhabend. Klar, mein Vater hatte von seinen Eltern, die beide an der spanischen Grippe gestorben waren, ein kleines Haus geerbt. Und er besaß ein Auto, das ihn durch den gesamten Bundesstaat und die Küste rauf und runter fuhr, damit er verkaufen konnte, was auch immer er zu verkaufen hatte. Es war die Zeit der Weltwirtschaftskrise. Wir nannten sie erst im Nachhinein so und nachdem wir erleichtert darüber waren, dass das Leben immer noch einiges versprach. Ich war ein Kind in diesen dunklen Zeiten, an die ich mich, ehrlich gesagt, nur erinnere, als wären sie ein Schwarz-Weiß-Film. Ich wusste bloß, dass mein Vater von seinen wochenlangen Reisen mit einem Bündel Scheine zurückkehrte, das er meiner Mutter übergab, die es sorgfältig durchzählte, seufzte und dann meine älteste Schwester hinüber zu Tante Jills Lebensmittelladen schickte, um die Schulden abzubezahlen, die sie hatte auflaufen lassen. Oder um den Schuhmacher zu bezahlen. Oder was sonst anlag. Das Bündel Scheine hielt meist nicht lange vor. Und die Munterkeit meines Vaters schwand für gewöhnlich schnell, wenn meine Mutter ihre Hand für ihren Anteil Haushaltsgeld aufhielt. Wohlgemerkt, es fehlte uns nie an etwas. Aber es ging uns auch nicht üppig. Wir hatten fließend Wasser im Haus, aber ein Plumpsklo im Garten. Mein Vater rauchte Zigaretten und an Samstagabenden nahm er meine Mutter manchmal zu Scheunentänzen irgendwo in dem Tal mit, in dem wir lebten. Sonntagsmittagessen bedeuteten irgendein Braten mit einer Extrascheibe für meinen Vater. aber den Rest der Woche trug meine Mutter spärlichere Mahlzeiten auf, die alle mehr oder weniger gleich schmeckten. Wir beklagten uns nicht. Wir wussten es besser. Man hätte uns den Hintern versohlt, wenn wir aufgemuckt hätten. Außerdem wussten wir, dass es Menschen gab, denen es weit schlechter ging. Selbst durch unsere kleine Stadt reisten zahlreiche Wanderarbeiter in der Hoffnung auf Arbeit. Ganze Familien, gekleidet wie Vogelscheuchen, mit zerrissenen Kleidern und von der langen Reise aus der Dust Bowl schmutzig und hager gewordenen Gesichtern. Hoffnungslose, leere Blicke. Ich habe denselben Gesichtsausdruck später gesehen, als ich in den Koreakrieg eingezogen wurde. Aber das war natürlich viel später. Als Kind fühlte ich mich von all dem irgendwie losgelöst. Ich sah den Unterschied, aber ich dachte nicht darüber nach. Meine Mutter war vernarrt in mich. Mein Vater, na, ich habe ihn ja schon erzählt, wie er für mich empfand. Ich bin mir nicht so sicher, dass meine Schwestern gleichermaßen über meine Ankunft erfreut waren und hinsichtlich meiner Haltung, die daraus resultierte, dass ich als einziges weiteres männliches Wesen in der Familie verwöhnt wurde. Ich war kränklich, was vermutlich ein weiterer Grund dafür war, dass meine Mutter ständig um mich war. Deshalb bin ich auch nie sehr gewachsen. Nicht, dass ich gebrechlich war oder so. Ich eignete mich einfach in der Schule nicht zum Footballspielen und ich vermied die Rabauken in meiner Klasse lieber, als gegen sie zu kämpfen. Meine Mutter muss darüber froh gewesen sein, denn das bedeutete, dass ich nicht schmutzig, mit Rissen in Hemd oder Hose und mit blutiger Nase nach Hause kam. Sie war stolz darauf, dass ich mich zu benehmen wusste. Sie hatte mir Manieren beigebracht. Ich ließ sie in dem Glauben, dass ich deshalb unbeschadet davonkam. In Wirklichkeit sah ich voraus, was diese Jungs von Schwächeren wie mir wollten und wie sie dabei vorgehen würden. Ich wich ihnen aus, und nach einer Weile verloren sie das Interesse und dachten, sie hätten mich das Fürchten gelehrt. Sehen Sie, das war nur der Anfang, mitzuspielen bei dem, was alle gern glauben wollten, während ich die ganze Zeit mein eigenes Spiel spielte. Ich schloss die Highschool in unserer kleinen Stadt ab. Mein Vater dachte, ich solle aufs College gehen. Er war in Europa im Krieg gewesen und hatte dabei geholfen, Italien zu befreien. Er war mit einer Menge Orden, Lügenmärchen und einer Liebe für italienisches Essen zurückgekehrt, die im pazifischen Nordwesten nie zufriedengestellt wurde. Er hatte auch eine Vorliebe für Rotwein entwickelt. Er glaubte, wenn ich aufs College ginge, würde ich eines Tages alle Wunder Italiens sehen können. Das College war für ihn ein Türöffner. Ich sollte auch reisen, aber nicht so, wie er sich das vorgestellt hatte. Ich wurde von der US-Luftwaffe eingezogen, um den Kriegseinsatz in Korea zu unterstützen. Zunächst war das nichts Schlechtes. Aber falls Sie je diese Fernsehserie über die in ihren Zelten frierenden Ärzte gesehen haben, die Menschen zusammenflicken und ansonsten versuchen, nicht den Verstand zu verlieren, das war nicht, was der durchschnittliche Soldat erlebte. Ihnen war im Sommer heiß. Sie bivakierten in der Wildnis der eisigen koreanischen Winter. Sie hatten Angst. Sie waren oft hungrig. Sie wollten nur nach Hause. Ich weiß das, weil ich ihnen dabei half, mit Transportflugzeugen in Sicherheit zu gelangen oder in ihre Gräber. In meinen freien Stunden war ich viel mit Wartungsleuten zusammen. Ich dachte mir, dass es irgendwann mal praktisch sein könnte, etwas über Flugzeuge zu lernen. Abgesehen von Manieren habe ich auch so viel von meiner Mutter gelernt. Immer zu versuchen, seine Zeit zu nutzen. Mit anderen Worten, die vielleicht männlicher klingen, schlafen kannst du auch noch, wenn du tot bist. Ich lernte also, wie man einen Schraubenschlüssel dreht oder Kabel verbindet. Wirklich eine seltsame Mischung aus Dingen. Nichts hätte mich zu einem vollwertigen Flugzeugwartungsmann gemacht. Es ist so, wie wenn man einem Vogel beim Abheben und Fliegen zusieht. Es bedeutet nicht, dass man fliegen könnte, indem man die Bewegungen nachmacht. Aber zumindest versteht man einige der Fähigkeiten und Dynamiken, die man dafür benötigt. Sie wissen schon, was ich meine. Ich war ein großartiger Beobachter. Ich war auch gut darin, andere zu blöffen. Als ich aus dem Krieg zurückkam, fühlte ich mich zu alt, um mich fürs College zu bewerben. Mein Vater war furchtbar enttäuscht. Der Junge, mit dessen Fähigkeiten er immer geprahlt hatte, war als Mann ohne besondere Neigungen zurückgekehrt. Gewiss nicht mit der, die nächsten 4 Jahre oder so über Büchern und den Klassenzimmern zu verbringen, wo er eben erst von einem Ort zurückgekehrt war, an dem Menschen aufeinander geschossen, Städte bombardiert und um des Überlebens willen getötet hatten. Nun, ich behauptete mich. Ich verbrachte meine Freizeit mit ein paar meiner alten Kameraden aus dem Krieg. An den Wochenenden ging ich auf Flugplätze, immer bereit mitzuhelfen. Wissen Sie, damals steckte das Fliegen noch in den Kinderschuhen, und ich höre, dass es heute in West Washington jede Menge Flugplätze gibt. Manche sind so klein wie ein Acker mitten im Nirgendwo. Damals fuhr ich ab und zu per Anhalter zum Boeing Field, oder ich spazierte durch den Flughafen SeaTac, der ganz neu gebaut worden war. Ich liebte es, die Pan Am Stewardessen zu beobachten und versuchte, das Gebaren der Piloten nachzuahmen, die durch die Abfertigung gingen. Ich war sehr leicht zu beeindrucken, ob sie es glauben oder nicht. Natürlich war ich das. Ich meine, ich war als Junge von daheim weggegangen und dieser Junge hatte sich nur ein paar Jahre lang zurückgehalten, in denen die Regierung versucht hatte, aus ihm einen Mann zu machen, ohne ihn zu fragen, ob er dazu bereit sei. Ich tat alles, was man wollte, bis man glaubte, ich sei genau der Richtige. Ich hasste es die ganze Zeit, außer wenn ich etwas über Flugzeuge lernen konnte. Sagte ich bereits, dass ich ein guter Beobachter war? Unter der Woche arbeitete ich auf demselben Gebiet wie mein alter Herr. Ich war ein Handelsreisender. Ich kleidete mich stets tadellos in Anzug, polierte Schuhe und Fedora. Ich war ein ziemlich gut aussehender Kerl. Ich weiß das, weil die Augen der Frauen aufleuchteten, wenn sie mir die Tür öffneten. Meine Manieren und mein sanfter Ton verkauften mehr als nur eine Enzyklopädie in Häuser, in denen sie vermutlich nur verstaubten, aber gewissermaßen kultiviert wirkten. Und dass ich die Küste von Washington und Oregon rauf und runter reiste, machte mich in den Augen meiner Kunden auch interessant. Ich kam herum. Ich wusste was. Ich kannte Orte und Leute, bis zu einem gewissen Grad. Natürlich versuchte ich nie jemandem, der wirklich wichtig war, meine Enzyklopädien zu verkaufen. Solche Leute wurden vermutlich mit allem geboren, was sie wissen mussten. Und eine Menge ihres Wissens wird in keiner Enzyklopädie erklärt, glauben Sie mir. Aber ich konnte Mrs. Smith in Seaside, Oregon berichten, welches neue Auto der Bürgermeister von Portland fuhr. Und Mrs. Miller in Maple Valley, Washington, war ganz begeistert von der neuesten Mode zu hören, die ich einen Möchtegern-Filmstar in Seattle hatte tragen sehen. Solche Details helfen, viel zu verkaufen. Es wirkt wie eine Art Insiderwissen. Es schafft Vertrauen und Intimität. Man muss alles nur ein bisschen auf die Person zuschneiden, mit der man es gerade zu tun hat. Es ein bisschen aufpeppen, wo es nötig ist. Es herunterspielen, wenn es nötig ist. Aber dabei immer sanftmütig, charmant und bescheiden auftreten. Doch an den Wochenenden, da tat ich, was ich wirklich tun wollte. Auf Flugplätzen herumhängen. Damals konnte man einfach ohne besonderen Ausweis das Gelände betreten, mit den Piloten reden und dem Wartungspersonal. Manchmal wurde ich sogar in einen Hangar eingeladen. Leute, die auf ihren Besitz stolz sind, werden gern achtlos. Sie wollen nur angeben. Sie überlegen nicht, welche Motive jemand haben könnte, der nach einem Detail hier und einem Detail da fragt. Egal, wo man sie aufschnappt, wenn man sie zusammenträgt, erhält man das Gesamtbild. Ich meine, das echte Bild. Sie glauben gar nicht, wie viele professionelle Piloten der größeren Fluggesellschaften solche Wochenenden auf kleineren Flugplätzen verbrachten. Ich meine, die haben Kerosin im Blut. Sie sind danach süchtig, einen Vogel zu fliegen, egal wie groß. Das Gleiche gilt für Wartungsleute. Sie arbeiteten vielleicht in den Montagehangars oder an den Reparaturplätzen von Boeing und waren nach einer Woche Schichtdienst knochenmüde. Aber ihre Leidenschaft brachte sie auf die Flugplätze der Kleinstädte. Und sie redeten. Und sie erklärten furchtbar gern. Meist wie großartig die Arbeit war, die sie leisteten. Was für tolle Typen sie waren. Aber zwischendrin schnappte ich Details über den Bau eines Fliegers auf, über seine besonderen Eigenheiten, über die wunderbaren Leistungen eines Flugzeugs, über hypothetische Situationen. Was, wenn? Nun, das ist es, woraus Träume gemacht sind. Oder Ängste. Was, wenn, eröffnet eine Fülle von Möglichkeiten. Und ich war ein Träumer. Jemand, der in der Schule immer beiseite geschoben worden ist, der nie für fähig gehalten worden ist, irgendeine Anhängerschaft zu gewinnen und der einer normalen Jugend in der kurzen Zeit zwischen Highschool und Arbeitsleben beraubt worden ist, wird eine ganze Welt von Träumen entwickeln. Wie sollte er das nicht? Große Träume natürlich. Nicht die kleinen von der Art, am Samstagabend mit einem netten Mädchen auszugehen, das man eines Tages heiraten wird. Nein, die Sorte, in denen man am Ende reich ist und berühmt und glamourös. Die Sorte, die einen Niemand zu einem Jemand macht, auch hinsichtlich des Orts. Wer will schon leben, wo es kalt und düster ist, wenn man alles an einem sonnigen Strand haben kann? Mädchen und Drinks inklusive. Meine Mutter hat mich dazu erzogen, mir Zeit zu lassen. Im Grunde sagte sie, dass alles, was mit Hast geschehe, schlechte Ergebnisse erziele. Sie können darauf wetten, dass ich mir Zeit ließ. Am Ende besaß ich exzellente Kenntnisse über alle möglichen Flugzeuge und Fallschirme. Im Laufe der Jahre suchte ich verschiedene Geschäfte auf, um mein Outfit zusammenzustellen. Eine Ansteckkrawatte hier, einen Anzug da. Nichts, was ich als Handelsreisender benutzen würde. Ich sammelte das Zeug einfach an, bis hin zu einem Apparat, der einer selbstgebastelten Bombe unheimlich ähnlich sah. Und ich bewahrte alles in meinem Kofferraum auf, immer griffbereit. Ich wusste, was ich wollte. Ich wartete ab. Ich brauchte den richtigen Moment. War es, dass mich meine damalige Freundin für jemand anderes fallen ließ, der einen Bürojob hatte und unter der Woche anwesend war, während ich Enzyklopädien verkaufte? War es, dass mein Arbeitgeber andeutete, die Haustürgeschäfte aufgeben und durch ebenso erfolgreiche Anzeigenkampagnen in Hochglanzmagazinen ersetzen zu wollen? War es, dass ich merkte, dass ich nicht jünger wurde? Mein 40. Geburtstag hatte die Tür zu den Jahren geschlossen, in denen man nur aufstand und glänzte. Ich spürte, dass ich mich im Limbo zwischen nicht mehr und noch nicht befand. Und ich wollte noch immer in vollen Zügen leben. Am 22. November 1971 hatte ich mir in Portland, Oregon ein billiges Hotelzimmer gebucht. Es war der Dienstag vor Thanksgiving. Und ich freute mich nicht darauf, zurück nach Norden zu reisen, nur um in einer einsamen Wohnung zu sitzen und ein Fertiggericht statt eines Truthahns mit allem drum und dran zu essen. Ein Footballspiel anzusehen, statt mit meinem alten Mädchen rumzumachen. Sie verstehen schon, ich war mies drauf. Und dann klingelt mein Telefon und die Rezeption sagt mir, es sei mein Boss. Und er druckst herum, nur um mir zu sagen, dass ab Neujahr alle Handelsreisenden entlassen seien und dass er mir für meine Bemühungen und dergleichen danke. Er ließ mich auch wissen, dass ich mir den Rest des Jahres frei nehmen könne und wünschte mir frohe Festtage. Na, wenn mich je was verärgert hat, dann das. Eine Kombination aus Dingen, die mich denken ließ, halt, das war nicht so gedacht. Aber jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Ich holte also am nächsten Morgen noch vor dem Frühstück meine Sachen aus dem Kofferraum. Alles war in einer großen Sporttasche verstaut. Einfach genug zu tragen. Dann fuhr ich mein Auto zu einem dieser Schrottplätze, wo man nicht nach deinem Namen fragt und deinem Gesicht keine große Aufmerksamkeit schenkt. Ich meine, sie tun's für den Fall, dass irgendwas für sie schief geht. Ich verkaufte ihnen das Auto samt Papieren und sah, wie das Ding zu einem quaderförmigen, unidentifizierbaren Stück Metall zusammengequetscht wurde. Jetzt steckte ich in der Sache drin. Es gab keinen Weg zurück. Ich frühstückte in einem Diner und rief mir von dort aus ein Taxi. Es brachte mich zum Flughafen. Es war ein kalter Tag und die Berge waren in Wolken gehüllt. Normalerweise hätte ich nach Mount Hood gesucht. Immer ein beeindruckender Anblick. Aber an jenem Tag überprüfte ich noch ein letztes Mal meine Pläne. Das war's. Mein Leben würde sich massiv verändern. Ich hatte viel Zeit zur Verfügung. Auch das war Teil des Plans. Zuerst färbte ich mir in einer Toilette in einer abgelegenen Ecke des Ankunftsbereichs die Haare. Mit dunklem Haar, sauber gekämmt mit einem Scheitel, den ich normalerweise nicht trug, sah ich bereits wie jemand anderes aus. In einer weiteren Toilette wechselte ich die Kleidung. Ich zog zwei verschiedene Lagen an, warf, was ich getragen hatte, in eine Reisetasche und stellte die außerhalb des Gebäudes in die Nähe eines Gepäckstapels, den ein Taxifahrer gerade in seinen Kofferraum lud. Niemand beachtete mich. Und ich ging wieder hinein, um mir ein Ticket zu kaufen. Ich brauchte ein Flugzeug, das nach Seattle flog. Das war die nächstgelegene Großstadt mit genügend Infrastruktur, um meinen Anforderungen zu entsprechen. Ich brauchte aber auch ein bestimmtes Flugzeug. Eines mit einer Besonderheit. Einer Gangway im Heck. Ich fand eines bei Northwest Orient Airlines und ich gab ihnen einen falschen Namen an. Vergessen Sie nicht, Sie müssen alles nur glaubwürdig genug machen. Ich hatte den Namen eines kanadischen Comichelden gewählt. Ich hatte keine Ahnung, dass er später mit einem ähnlichen Namen verwechselt und dass dieses Pseudonym für den Rest meines Lebens an mir hängen bleiben würde. Was soll's? Niemand ist mir je auf die Schliche gekommen, also ist der Name auch gar nicht von Bedeutung. Ich stieg in das Flugzeug. Es wäre mir lieber gewesen, wäre es voller gewesen. Aber außer mir waren da nur 36 Personen. Damals habe ich nicht gezählt. Ich kenne die Zahl aus den Zeitungen und Fernsehberichten, die ich später verfolgte. Jedenfalls, es waren nur 6 Crewmitglieder, 2 von ihnen hübsche Stewardessen hinten, wo ich saß. Gott sei Dank waren die meisten Leute mit sich selbst beschäftigt, da der folgende Tag Thanksgiving sein würde. Ich saß in der letzten Reihe und bat eine der Stewardessen, ob ich einen Bourbon mit Soda haben könnte. Eigentlich trinke ich normalerweise keinen Bourbon, ich bin ein Gin-Tonic-Typ. Es war nur noch so eine falsche Spur, die ich legte. Dasselbe mit der Ansteckkrawatte, die ich auf eine Weise angelegt hatte, die es so aussehen ließ, als sei ich Linkshänder. Und ich ging natürlich sicher, dass man mich für einen hielt. Ich hatte volle Kontrolle über jede einzelne meiner Bewegungen. Während wir abhoben, dachte ich einen Moment lang darüber nach, was passieren würde, wenn etwas schief ginge. Aber das würde es nicht, oder? Morgen um diese Zeit wäre ich reich und an einem sicheren Ort. Niemand würde eine Verbindung zwischen einem unbedeutenden Handelsreisenden und der Person knüpfen, die eine Flugzeugentführung historischen Ausmaßes begehen würde. Dieser letzte Gedanke rüttelte mich auf. Sei niemals selbstgefällig, sei stets bescheiden. Eine Sekunde lang wäre ich beinahe mein eigener Erzfeind gewesen. Ich blickte hinüber zu der Stewardess auf dem Notsitz, der mir am nächsten war. Sie war ein hübsches, unschuldig aussehendes Ding mit einem dunklen Bob, der hinten modisch hochtupiert war. Ich lehnte mich leicht hinüber und sie bemerkte, dass ich ihre Aufmerksamkeit suchte. Aber als ich ihr meine sorgfältig vorbereitete Notiz reichte, muss sie gedacht haben, dass das wieder einmal die Telefonnummer eines männlichen Passagiers war, der glaubte, er könne mit ihr das Eis brechen. Sie zog nur die Augenbrauen hoch und steckte die Notiz ein. Dann wurde ihre Miene wieder unbeweglich. Miss, versuchte ich es. Mir wurde klar, dass sie nicht erpicht darauf war, erneut zu reagieren. Aber ich war ein Kunde der Fluggesellschaft, oder nicht? Also musste sie sich fügen. Schließlich blickte sie in meine Richtung. Miss, Sie sollten sich besser mal die Notiz anschauen. Ich habe eine Bombe. Sie wurde etwas blasser und kramte in ihrer Jackentasche nach der Notiz. Ihr Mund öffnete sich leicht, als sie den Zettel las. Dann schüttelte sie ungläubig den Kopf. »Warum setzen Sie sich nicht ein Weilchen neben mich?« lud ich sie ein. »Ich würde Ihnen gerne etwas zeigen.« Es war so furchtbar einfach. Sie schnallte sich ab und glitt auf den Sitz neben mir. Ich öffnete die Verschlüsse meiner Aktentasche, um ihr einen Blick auf mein bombenähnliches Gerät zu ermöglichen. Schweigend verschloss ich die Aktentasche wieder, ohne sie je aus den Augen zu lassen, nahm den Zettel aus ihrer nun zitternden Hand und zerknüllte ihn in meiner Jackentasche. Ihre großen Augen waren jetzt verängstigt. Ihre Coolness war verschwunden, während ihre blonde Kollegin mit dem Pferdeschwanz immer noch auf dem anderen Notsitz saß, völlig ahnungslos, was gerade vor sich ging. »Ich will $200.000 in bar. Hören Sie? Umlauffähige amerikanische Währung.« Ich musste schließlich sicherstellen, dass sie mir keinen Streich spielten. Andernfalls hätten sie namibische Dollars wählen können, und was hätte mir das gebracht? Wer hätte gedacht, dass der Name, den ich am Ticketschalter angegeben hatte, und das winzige Wort umlauffähig die Leute später vermuten ließ, ich sei vielleicht Kanadier? Ich wusste es, weil auch dies Teil meiner sorgfältigen Planung gewesen war. Und 4 Fallschirme, 2 Hauptfallschirme und 2 Reservefallschirme. Keine von einem Luftwaffenstützpunkt. Und stellen Sie sicher, dass am Flughafen ein Tankwagen steht, denn Sie werden mich nach unserer kleinen Zwischenlandung woanders hinbringen. Sie werden vielleicht wissen wollen, warum 4 Fallschirme. Nun, ich wollte Sie in dem Glauben lassen, ich könnte mit einer Geisel springen wollen. Noch eine Sackgasse. Aber eine, die sie sehr vorsichtig hinsichtlich ihrer nächsten Schritte machen würde, nämlich in Sachen Funktionalität der Fallschirme und Vorgehen mit dem Geld und dem Auftanken. Ich gab der Stewardess ein Zeichen, sie möge zum Piloten gehen und meine Botschaft überbringen. Dann nahm ich meine Sonnenbrille heraus und setzte sie auf. Das mag Ihnen vielleicht seltsam erscheinen, aber ich war mir ziemlich sicher, dass es dabei helfen würde, die Leute hinterher über mein Aussehen zu verwirren. Und natürlich haben all die Phantombilder, die ich in den späteren Jahren gesehen habe, nicht dabei geholfen, mich zu identifizieren. Sie waren ziemlich unterschiedlich. Und die Leute, die sie für mich hielten, waren es auch. Kurz darauf wandte sich der Pilot an die Passagiere und sagte ihnen, dass es wegen einer kleinen mechanischen Schwierigkeit eine Verspätung geben würde. Die Passagiere waren darüber nicht glücklich, aber was konnten sie schon tun? Inzwischen kreisten wir über der Gegend von Seattle. Ich erkannte Tacoma. Die Narrows Bridge ist immer ein unverkennbares Wahrzeichen. Ich erwähnte McChord Air Force Base, da ich einen Hinweis in eine andere Sackgasse geben wollte. Ich amüsierte mich ziemlich, trotz des widerlichen Geschmacks des Bourbons. Und obwohl ich bereits die 6. Zigarette rauchte, als wir zum Landeanflug ansetzten. Ich bin nie ein starker Raucher gewesen, aber die Situation brachte es irgendwie mit sich. Später habe ich nie wieder eine Zigarette auch nur angerührt. An jenem Abend rauchte ich die letzte. Nun, alles verlief planmäßig. Fast alles. Es hatte viel länger gedauert, in SeaTac zu landen, als ich erwartet hatte. Na und? Ich musste nur meine Nerven beruhigen. Nirgends wartete ein Komplize auf mich. Ich musste nirgends zu einer bestimmten Zeit eintreffen. Als ich das Geld in Empfang genommen und überprüft hatte, die Stewardess mit dem Pferdeschwanz brachte es in einem Rucksack und lieferte auch die Fallschirme, sagte ich also, sie könnten die Passagiere gehen lassen. Die Stewardess mit dem Bob und die leitende Flugbegleiterin verließen das Flugzeug ebenfalls. Das Auftanken schien ewig zu dauern. Ich wurde ungeduldig. Ich war leichte Beute auf dem Rollfeld. Was, wenn sie vorhatten, das Flugzeug zu stürmen? Ich bedeutete der Blondine, mir das Kabinentelefon zu geben. »Bringen Sie die Sache zum Laufen«, drängte ich dem Piloten über den Hörer. Wir einigten uns darauf, dass wir das Flugzeug in Reno, Nevada auftanken würden. Das war auf dem Weg nach Mexico City, welches ich ihnen als Ziel unserer kleinen Reise angegeben hatte. Natürlich noch so ein Abweg. Sollten sie doch versuchen herauszufinden, was ich dort wollte und wen ich in dieser Stadt kennen mochte. Der Pilot muss nervös gewesen sein, denn kurz nach meinem Anruf im Cockpit änderten die Triebwerke ihr Geräusch und wir begannen, uns auf das Vorfeld wegzubewegen, fuhren zur Startbahn und waren endlich um etwa 20 nach 8 wieder in der Luft. Es war natürlich bereits seit einer Weile dunkel. Die Fenster des Flugzeugs waren nass vom eisigen Regen und die Maschine spürte die starken Winde. Mir persönlich gefiel das Wetter nicht. Ich mag nichts, was sich auch nur annähernd wie eine Achterbahn anfühlt. Aber es würde perfekt zu meinem Plan passen. Auch war ich ein wenig nervös wegen der uns verfolgenden Flugzeuge. Ich wusste, dass man das tun würde. Das geschieht, sobald die Behörden von einer Flugzeugentführung erfahren. Ich hoffte dennoch, dass die Dunkelheit wie ein Schild für mich funktionieren würde. Dunkelheit und Regen. Ich sah auf meine Armbanduhr. Ich hatte reichlich Zeit. Aber ich wollte es für alle Beteiligten so kompliziert wie möglich machen, mir auf die Spur zu kommen. Ich wusste, dass die Verfolgungsjagd bereits begonnen hatte. Inzwischen hatten sie vermutlich die Stewardess mit dem Bob schon in einem Zimmer und ließen sie immer wieder berichten, wie ich aussah und welche Besonderheiten mich verraten könnten. Ich musste es diesen Leuten so schwer wie möglich machen. Sollten sie denken, dass der ganze Vorfall sich ausschließlich im pazifischen Nordwesten abspielte? Fügen wir einen weiteren Mythos zu dem hinzu, den man da schon mit dem Sasquatch hat. Machen wir ihn größer, dunkler. Ich wandte mich noch einmal an die Stewardess mit dem Pferdeschwanz und bat sie höflich, sich zum Rest der Crew im Cockpit zu begeben und mich allein zu lassen. Ich denke, es war eine Mischung aus Zweifel und Erleichterung auf ihrem Gesicht. Zweifel, ob sie mir trauen konnte, dass ich das Flugzeug nicht doch noch sprengen könnte. Erleichterung, dass sie bei den Menschen sein konnte, bei denen sie sich wohlfühlte. Sie ging. Ich weiß, dass sie sich noch ein letztes Mal umgedreht und mich angesehen haben muss, da ich ihre Schritte einen Moment länger innehalten hörte als notwendig. Zu dem Zeitpunkt löste ich bereits meinen Gurt. Später erfuhr ich, dass es fälschlich dafür gehalten worden war, dass ich einen der Fallschirme anlegte. Umso besser. Ich hörte, wie sich die Tür zum Cockpit schloss. Es war ungefähr 8:10. Danach musste alles schnell passieren. Ich schlüpfte aus dem Anzug. Ich trug darunter bequemere Kleidung und rollte einen der Servierwagen zu der Reihe, in der ich gesessen hatte. Ich eilte in die Toilette, rasierte mir das Haar ab und tütete es ein. Keine schlechte Arbeit in nur ein paar Minuten, stimmt's? Ich nahm das Geld aus dem Rucksack und steckte es in meine Aktentasche, die ich geleert hatte und nun in einem der Gepäckfächer über mir verstaute. Bis auf 3 Bündel, die durch die Klappe abgeworfen werden mussten, um eine weitere falsche Spur zu bilden. Ich steckte die Krawatte und die Krawattennadel in eine Ziploc-Tüte, die ich für diesen Zweck mitgeführt hatte, und ließ sie in meine Brusttasche gleiten. Ich sagte ihnen ja bereits, dass ich alles bis ins Detail geplant hatte. Dann sah ich mir die Fallschirme an. Ich wählte 2 für meinen Trick. Der eine war offensichtlich ein Dummy. Hielten die mich für bekloppt? Der andere war ein altes Militärmodell. Noch ein Detail, das zufällig dazu beitrug, sie zu täuschen. Sollten sie glauben, dass ich ein ehemaliger Fallschirmspringer war und ihn deshalb ausgewählt hatte? Ich legte sie auf den Wagen. Dasselbe tat ich mit den meisten meiner Kleider, der Haartüte und der fingierten Bombe. Dann schnitt ich die Seite von den ausgewählten Fallschirmen ab, um mich fest an einen der Sitze zu binden. Ich kenne meine Knoten. Dieser würde mich gut halten und würde aber auch im Nu zu lösen sein. Ich holte noch einmal tief Luft. Dann drückte ich den Knopf. Die Klappe mit der hinteren Gangway öffnete sich langsam. Einen Augenblick lang war ich von der kalten Luft überrascht, die hineinschoss. Mein frisch kahlrasierter Schädel war so eine plötzliche Abkühlung nicht gewohnt. Ich blickte in die schwarze Leere, die da unten lauerte. Niemand, der recht bei Verstand war, würde je in so einer Nacht und bei solchem Wetter versuchen, Fallschirm zu springen. Erst recht nicht in dem Anzug und dem Trenchcoat, den sie mich hatten tragen sehen. Ich holte noch einmal Luft und gab dann dem Wagen einen sanften Schubs. Er stürzte wie geplant die Treppen hinab und verschwand im Nichts darunter. Das Flugzeug sackte kurz und ich musste mich festhalten. Dann erlangte es wieder Stabilität. Der kurze Abfall musste im Cockpit bemerkt worden sein, aber ich fragte mich, ob bei all den Fluggeräuschen der Lärm gehört worden war, den der Wagen auf seinem Weg die Stufen hinab gemacht hatte, oder ob man je daran denken würde, die Wagen nachzuzählen. Nur die Ruhe, Mann, dachte ich für mich. Ich kletterte auf einen Sitz, öffnete eines der Gepäckfächer über mir und schob mich vorsichtig hinein. Dann ruckelte ich kurz an dem Seil, holte es ein und zog die Klappe herunter. Es war ein Flug, den ich nicht wiederholen möchte, das können Sie wetten. Ich hielt mich an der Klappe fest, weil es um mein Leben ging, und die kalte Luft ließ mich wünschen, ich hätte meinen Plan hinsichtlich der Temperatur besser durchdacht. Ich hätte zumindest eine Wollmütze oder sowas mitgenommen. Es war etwa 21:45 an dem Abend, als wir in Reno landeten. Ich war durchgefroren, aber ich wusste, dass der schwierigste Teil jetzt erst noch kam. Ich musste aus der Schlinge schlüpfen, bevor man merkte, dass ich darin saß und sie nur zuziehen brauchten. Ich musste unter aller Augen entkommen. Sobald die Triebwerke abgeschaltet worden waren, was sie in einem etwas abgelegenen Areal des Flughafens taten, öffneten sie die vordere Tür. Sie mussten gemerkt haben, dass ich gesprungen war, und mussten nachsehen, ob ich nicht doch noch an Bord war und wie groß der Schaden war, der bei der Landung durch die offene Klappe entstanden war. Aber bevor sie es überhaupt in die Hauptkabine schafften, wurden sie von jemandem draußen auf dem Rollfeld begrüßt. Sie wandten sich um demjenigen, wohl einem FBI-Agenten, zu antworten. Er ordnete an, dass sie das Flugzeug verlassen und die weitere Untersuchung dem FBI überlassen sollten. Der Pilot und seine Crew gehorchten, und ich nehme an, sie waren froh, dass jemand anderes übernahm und sie diesen Albtraum von einem Flug hinter sich hatten. Das war mein Moment. Ich glitt aus dem Gepäckfach und schlenderte cool mit der Aktentasche in der Hand den Gang nach vorne. Ich nenne das meinen James-Bond-Moment. Natürlich sah ich mit meinem rasierten Kopf und leicht zerknitterter Kleidung nicht so gut aus wie Jean Connery oder einer der anderen Typen. Der alte Jean übrigens ist wohlgemerkt immer mein Favorit gewesen. Aber ich schweife ab. Sekunden später hörte ich Schritte die Stufen vorne an der Maschine heraufstürmen und ich zog die Ziploc-Tüte aus meiner Tasche. Dann tat ich so, als ginge ich von Reihe zu Reihe, um jeden einzelnen Sitz sorgfältig nach weiteren Gegenständen abzusuchen. »Und wer sind Sie, Sir?«, fragte mich ein Mann, der eine FBI-Marke neben seinem Pistolenholster trug und verärgert aussah, dass jemand anderes vor ihm das Flugzeug hatte betreten können. Es schien ihm nicht in den Sinn zu kommen, dass ich genau derjenige war, nach dem sie in diesem Augenblick aufgeregt suchten. »Und wie sind Sie an Bord gekommen?« Ich deutete nur auf die hintere Gangway. »Sind Sie sich dessen bewusst, dass diese Treppe Teil unserer Ermittlungsgegenstände sind?« »Gewiss«, blöffte ich und begegnete ihm auf Augenhöhe, »die Ruhe selbst. Jeder Zentimeter ein 007, nur eben ohne Schusswaffe. Noch weniger mit einer Lizenz irgendetwas Besonderes ausführen zu dürfen, am allerwenigsten mich einer FBI-Ermittlung gegen mich selbst anzuschließen.« »Sie scheint leicht beschädigt zu sein, andernfalls keine offensichtlichen Spuren. Aber ich habe dies in der letzten Reihe gefunden.« Und ich präsentierte ihm die Krawatte und die Krawattennadel in der Ziploc-Tüte. »Gib deinem Gegner nie viel Zeit nachzudenken.« »Sie sind schnell«, er hob fragend die Brauen. Darf ich fragen, wo genau Sie die gefunden haben? Letzte Reihe, mittlerer Sitz. Das haben Sie aus dem Verhörzimmer mit der Stewardess oben in Seattle durchsickern lassen.
Ich tat so, als besäße ich FBI-Informationen. Ich war jedoch vorsichtig, keine weiteren Details zum Standort des Raums zu nennen, da ich nicht wusste, ob sie in SeaTac oder auf einem Polizeirevier oder sonst wo verhört wurde. Halte es einfach, dachte ich.
Sonst noch was? Zigarettenkippen. 8 Stück Rayleighs. Hatte allerdings nur diese eine Tüte. Holen Sie sich noch eine und tüten Sie Ihre Fundstücke ein.
Ich war entlassen. Ich konnte mein Glück kaum fassen.
Warten Sie! Was ist in Ihrer Aktentasche? Warum kommen Sie mit einer Aktentasche zu einer Ermittlung?
Mir sank das Herz und ich musste rasch etwas erfinden.
Ich bin auf meinem Weg vom Büro nach Hause angerufen worden. Mein eigenes Auto ist in der Werkstatt. Konnte meine Akten nicht im Taxi lassen, das ich genommen hatte, oder?
Der Mann nickte. Natürlich konnte ich das nicht.
Legen Sie das Zeug in eines unserer Autos und machen Sie sich mit uns auf die Suche nach mehr.
Auf jeden Fall. Ich bin noch nie wissentlich an so vielen FBI-Leuten in so kurzer Zeit vorbeigelaufen. Sie sahen mich neugierig, aber ablehnend an. In ihren Augen war ich ein Sonderling, ein Verrückter von einem anderen Team, der einen Fund zu einem Fall abgeliefert hatte, zu dem er zu Hilfe beordert worden war. Ich musste zugeben, dass meine Knie ein wenig wackelig waren, als ich die Stufen hinabstieg und das Rollfeld in Richtung Flughafengebäude überquerte. Niemand hielt mich auf. Ich wirkte offiziell genug. Was gibt es noch zu sagen? Ich reiste in den Süden von Texas und hielt mich eine Weile im Hintergrund. Haar wächst schnell, meines auch. Ich verfolgte die Nachrichten intensiv und las jeden Bericht, den die Zeitungen veröffentlichten. Nach einer Weile gab es sogar einige dämliche Nachahmer. Ich wollte gar nicht wissen, wie es ihnen erging, ob sie überlebten. Der Letzte tat's, wurde aber 2 Tage nach seiner Flugzeugentführung gefasst. Danach fügte man der Luke für die Heckgangway eine spezielle Vorrichtung hinzu. Einen Riegel, der nach meinem Pseudonym benannt war. Ich denke, spätestens da mussten die Behörden zugeben, dass meine Nummer zur Legende geworden war. Natürlich lebte ich wieder unter meinem echten Namen. Ich hatte schließlich gültige Papiere, die nicht in Verbindung mit meiner Aktion standen. Irgendwann heuerte ich bei einem Kreuzfahrtschiff an. Ich half in der Küche an Bord. Niemand sprach je viel mit mir. Ich war mal wieder ein Mauerblümchen. Es war mir egal, solange ich mein Geld sicher in dem kleinen Schließfach in der Kabine wusste, die ich mit 2 anderen Typen teilte. Sie wussten, dass ich nicht lange bleiben würde. Die Menschen im Bauch eines Schiffes sind unstet. Sie wissen, dass sie ersetzbar sind. Sie wissen, dass sie nötigenfalls jemanden anderswo schnell ersetzen können. In Nassau verließ ich das Schiff. Ich nahm einfach meine Papiere und meinen Koffer und ging in die Stadt. Mir gefiel die Atmosphäre, die Anonymität, der bunte Trubel. Ich mietete mir ein winziges Zimmer über einem Souvenirladen und fand einen Job in einem der vielen Restaurants an der Dowdeswell Street. Ich wusste, dass mein Geld markiert war. Ich würde es nicht ausgeben können. Also musste ich vorläufig welches verdienen. Nach ein paar Monaten fand ich dieses einstöckige Holzhaus an einer anderen farbenfrohen Straße. Es war baufällig, aber für meine Zwecke perfekt. Ich begann, das Innere zu restaurieren, wann immer ich Zeit dazu fand. Ich beließ das Äußere so hässlich, wie es war. Ich brauchte 2 Jahre, bis ich es so weit hatte, wie ich es wollte. 2 Jahre Arbeit in einer stinkenden, überhitzten Küche eines Touristenfallrestaurants. Dann malte ich ein Schild, auf dem Piratenhütte stand, und hängte es über die Tür. Ortsansässige Kunsthandwerker brachten ihr Zeug herein und ich verkaufte es auf Kommission. Mit den Jahren wurde mein Laden zum Begriff und zu einem Highlight in Nassau. Die Leute verbreiteten das Gerücht, dass ich Piratenblut in mir hätte. Wenn sie die Wahrheit gewusst hätten. Nach etwa 10 weiteren Jahren begann ich, das Geschäft als Geldwäsche zu benutzen. Ja, man hatte allen gesagt, dass alle Scheine einzeln fotografiert und alle Nummern notiert worden seien. Aber mal im Ernst, schauen Sie sich eine 20-Dollar-Note genauer an, wenn Sie sie als Wechselgeld erhalten? Und Sie glauben ja nicht, wie viele Leute Wechselgeld möchten, wenn sie die Kreuzfahrtschiffe verlassen, um an einem Touristenort auf Einkaufstour zu gehen. Ich war dennoch vorsichtig. Ich gab nur eine bestimmte Menge an Scheinen pro Jahr heraus. Und immer aus unterschiedlichen Bündeln. Selbst wenn notiert worden wäre, welche Nummern zusammengebündelt worden waren, hätten die Leute nicht gedacht, dass ich im Besitz auch nur eines Bündels war. Vielleicht war ich übervorsichtig. Aber niemand überprüfte je irgendetwas näher. Niemand erriet es. Und heute ist kein einziger jener Originalscheine mehr übrig. Alles weg. Man hat die Ermittlungen 2016 eingestellt, in der Annahme, ich sei tot. Ich hatte aufgrund der Flugzeugentführung kein besseres oder einfacheres Leben. Ich habe viel über meine Schulter gesehen. Im Grunde seit jenem Mittwoch vor Thanksgiving 1971. Ich habe hart gearbeitet. Ich hatte eine Menge Frauen. Ich sah damals nicht schlecht aus. Auch ist Nassau kein schlechter Ort. Es ist nur, ich frage mich manchmal, wo und wann ich einen anderen Weg hätte wählen müssen, um glücklicher zu werden. Eine Legende zu sein, bedeutet nur etwas, wenn man es öffentlich sein kann. Es gibt Festivals mit meinem fingierten Namen und Dokumentationen über mich, Accessoires mit meinem angeblichen Gesicht und solche Dinger. Es gibt jede Menge Imitatoren in Anzug und Sonnenbrille. Museen zeigen immer noch meine Krawatte und Krawattennadel und eine Heckgangway mit dem Riegel an der Klappe, der verhindert, dass sie im Flug geöffnet wird. Ich sollte stolz auf den jemand sein, der ich geworden bin, aber ich verspüre das nur in gewissem Maße. Letzten Endes möchte sich jede Legende persönlich von ihrem Applaus verneigen. Das war Sprung ins Nichts von Susanne Bacon.
Vielen Dank, dass ihr euch diese Kurzgeschichte angehört habt. Wenn ihr selbst Kurzgeschichten schreibt oder jemanden kennt, der Kurzgeschichten schreibt, oder mal von jemandem gehört habt, der Kurzgeschichten schreibt, und ihr sie hier hören wollt, das ist euer Zuhause. Ich bin immer auf der Suche nach neuen, schönen Kurzgeschichten. Alle Infos darüber und zur heutigen Geschichte findet ihr in den Shownotes oder auf www.wasliestdida.de. Ich wünsche euch viel Liebe und Weltfrieden. Eure Silke Siegel.